Versuchung. Meditationen über den Weg zur Vollendung. Einleitung. Wagnis der Meditation. Das betrachtende Gebet ist ein gesamtpersonales Ereignis. In ihm sammelt sich der Mensch auf den Sinnmittelpunkt seines Lebens und lässt den Alltag mit seiner Vielfalt, Oberflächlichkeit und Beunruhigung hinter sich. Die Grunderfahrungen des Lebens steigen empor. Hoffnung, Freude, Angst, Schweigen, Einsamkeit, Beglückung, Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft. Der betende Mensch entwirft über diese Wirklichkeiten keine hastigen Theorien, sondern hält sie einfach aus. Er gräbt die Urerlebnisse des Daseins, die durch den Alltag verschüttet wurden, aus den Tiefen seiner Existenz wieder aus und kämpft sich zu einem wesenhaften Verhältnis zum Sein frei. Jenseits aller Systeme, Schulmeinungen und Formulierungen erahnt er den Sinn des Lebens neu. Unser Alltag ist ein Gewirr von Eindrücken, Forderungen, Gedanken und Pflichten. Wir sind ständig in Gefahr, die Einheit unseres Lebens zu verlieren. Wir leben fern von uns selbst und fern von Gott. Es ist schwer, denken zu können und müssen, dass wir einen Gott haben, den wir im Gebet anreden dürfen. Das Verhängnisvollste wäre, dem Menschen von heute bahnender Frömmigkeitsübung vorzuschreiben. Unruhe, Frage, Zweifel sind seine geistige Heimat. Es ist schon viel, wenn der Mensch heute noch schweigen, wenn er Sehnsucht, Verlangen nach Ehrlichkeit und Nähe zum Tod erfahren kann. In solchen wesentlichen Erfahrungen wird er seinen Gott finden. Er soll deshalb zunächst die Grunderlebnisse seiner Existenz vorkommen lassen, sie betroffen und betend aushalten. Dann kann aus seinen endlichen und oft bedrückenden Erfahrungen ein ursprüngliches Wissen um Gott hervortreten. Wir müssen vor allem wieder lernen, mit der menschlichen Sehnsucht umzugehen. Über die Sehnsucht des Herzens kann man aber keine gelehrten Abhandlungen schreiben. Denn in ihr, wie auch in jeder echt erlebten und nachvollzogenen Regung der Existenz, ist uns das Geheimnis menschlichen Wesens, Gott, nahe, ob wir seinen Namen kennen oder nicht. Dass aber die Urerfahrungen des Lebens so sehr durch den Betrieb unseres Daseins verdrängt wurden, ist unsere größte Not. Der heutige Mensch muss neu erleben, was Wagnis, Selbsthingabe, Freude und Versagen bedeuten. Darin wird er in seiner Existenz eine Grenze entdecken, an der sein eigenes Selbst aufhört und das absolute Geheimnis beginnt. Die Angst einer Gegenwart von jenem Geheimnishaften aushalten, das uns inniger ist als das eigene Wesen, erschüttert werden durch eine restlose Einforderung, beschämt sein von einer absoluten Liebe. Das wäre vielleicht unsere ehrlichste Bemühung um Gott. Uns durch die Grunderlebnisse der Existenz, Gott, den wir überall in unserem Leben, selbst in unserem Versagen, ständig erfahren, in dessen Freundschaft und Liebe wir eingetaucht sind, wieder ins Zentrum unseres Erlebens zu stellen, das ist das Ziel unserer Meditationen. Dabei müssen wir alle, Christen und Nichtchristen, viele Gottesbilder zertrümmern, für nichtig erklären. Einen Gott, der für uns das Leben sinnvoll und begreiflich macht. Einen Gott, den man restlos in Begriffe fassen kann. Einen Gott, der uns nach unseren Leistungen und nicht nach unserer Gesinnung und seiner Gnade beurteilt. Einen Gott, den man zwingen kann, uns zu Diensten zu sein. Den gibt es nicht. Der Weg des heutigen Menschen zu Gott kann nur im Gebet, im persönlichen Nachsinnen über das Geheimnis des Absoluten errungen werden. Wir brauchen heute statt Frömmigkeitsliteratur das Zeugnis von Menschen, die vor Gott, mit Gott und um Gott gelitten haben. Sein Wesen, nicht so sehr sein Name, soll neu verstanden und angebetet werden. Die hier vorgelegten Meditationen wollen dazu einige Anhaltspunkte geben. Sie sollen dazu dienen, dass der Mensch, selbst wenn er nichts von Gott weiß, sich durch eigene Bemühung wieder unter den Einfluss des Heiligen Geistes stellt. Eines Geistes, der weht, wo er will. Sie sind keine Gedankenübungen, obwohl sie die Erkenntnisse der neuen Theologie in sich integrieren, sondern existenzielle Einübungen, die personalen Nachvollzug verlangen. In ihnen wird nicht viel bewiesen. Nur die Sehnsucht des Menschenherzens in eine absolute Zukunft hinein verlängert. Als Einübung in die meditative Existenz seien hier zuerst einige Wesenszüge christlicher Versenkung angedeutet. In der Meditation ereignet sich allem gegenseitigen Anschein zum Trotz eine Nähe zur Welt. Der Betrachtende lässt sich auf die Dinge des Daseins ein. Dinge bedeuten in diesem Zusammenhang Menschen, Ereignisse, Schicksal, Glück und Unglück. Der betende Mensch nimmt diese Dinge der Welt absichtslos in sich auf und fühlt sich mit ihnen verwandt. Selbst im Scheinlosen entdeckt er ein Geheimnis. Dem Kleinsten schenkt er noch einen Blick, vom Staunen überwältigt und vom Schauen erschüttert, steht er sprachlos im Kreise flinker Sprecher. Das fremde Schicksal kann bei ihm eintreten wie in die eigene Wohnung. Die Türen seiner Existenz sind nicht verschlossen, sondern nur sanft angelehnt. In der Preisgabe der Seele erfährt er, das Verschenkte ist mein Besitz, das Hingespendete mein Reichtum. In der Haltung des gebeterfüllten Nachdenkens wird die Existenz weit. Das Gebet sprengt die Enge der Welt. Solcher Art schafft die Meditation eine neue Heimat. Oft fragen wir uns, wozu dient das Gebet? Es nützt wenig für die Bewältigung laufender Geschäfte. In ihm denkt der Mensch nicht nur, sondern wird nachdenklich. Er blickt in die Ferne, in das Unerreichbare, auf das, was er nicht erobern kann und wovon dennoch sein Schicksal als Mensch abhängt. Es geht im betrachtenden Gebet um nichts Geringeres als Geborgenheit zu finden in der Existenz. Heimat ist ein inneres Ereignis, die Gelassenheit einer zum Absoluten aufgebrochenen Seele im irdischen Bereich. Die Grundhaltung christlichen Gebetes ist somit Abwarten, Ruhe und Entgegenharren. Gebet ereignet sich in der Stille. Das Schweigen ist eine der höchsten Wirklichkeiten echt erlebter Existenz. Verstummen zu können, abseits zu stehen und zu wünschen, vergessen zu werden. Darin besteht die Haltung der Versenkung. Das Schöpferische entfaltet sich in der Stille zu einer umwandelnden Kraft. Der heilige Dominik hat einmal seinen Freund, den heiligen Franz von Assisi, aufgesucht. Sie haben einander still umarmt. Jeder wusste sich vom anderen restlos verstanden. Während der ganzen Zeit blieben sie stumm. Nachher sind sie wortlos auseinandergegangen. Ein zeichenhaftes Ereignis betrachtender Haltung. Das Schweigen der beiden war der Urgrund ihres sonstigen Tuns und Sprechens. In Augenblicken der Stille erspürt man ein Geheimnis, das sich leise auftut. Der Mensch will dann dieses Kostbare beschützen und umgibt es deshalb mit Schweigen. Mehr noch, er umschweigt das Geheimnis. Die schönsten Worte werden im Schweigen geboren. Stille ist nicht ein bloßes Nicht-Sprechen, sondern etwas Urtümliches und Uranfängliches. Der meditative Mensch lässt ab von den Erinnerungen der Vergangenheit und den Beunruhigungen der Zukunft. Er lebt in der Gegenwart. Das Geräusch, das in seinen Sinnen tobt, beruhigt sich und der Mensch entsteigt sich selbst. Aus der Verflochtenheit des dichten Gedränges der Welt rettet er sich in ein schweigsames Reich. Dort erfährt er, wie die Dinge wirklich sind, freundlich, einfach und klar. Werde stumm, das ist die Grundforderung jeder Betrachtung. Das Gebet hat seinen Ursprung in jenem zentralen Bereich der Existenz, den wir Herz nennen. In der Betrachtung ereignet sich eine Rückkehr zum Innersten, eine Wendung zu jener Ursprünglichkeit, die all unserem Tun innewohnt. Aus der Verlorenheit nach außen sammelt sich der Mensch zum Wesenhaften und verdichtet sein Dasein zu einer Mitte. Unmerklich führt er die Vielfalt der Welt auf die tragenden Zusammenhänge zurück. Dieses Zentrale der konkreten Existenz ist der Inbegriff des Menschen. Dort entscheidet sich, wie der Mensch es mit der Welt meint, wie er in der Aufrichtigkeit seines Herzens zu Gut und Böse, zu wahr und falsch steht. Aus diesem Mittelpunkt steigen die wesenhaften Gedanken empor. Das Hineinruhen in das Ursprüngliche des eigenen Daseins, das Mitschwingen mit dem Urgrund der eigenen Seele, heißt schlicht Meditation. So bewirkt das betrachtende Gebet eine Einheit der Welt. Der Mensch versteht, was Ziel und Zug der Dinge ist und erfährt hinter dem Vordergründigen ein Heilig-Innerliches, vor dem seine eigene Existenz einschrumpft. Über Benedikt von Nursia wird berichtet. Als es Zeit zum Schlafengehen war, begab sich der ehrwürdige Benedikt in den oberen Teil des Turmes. Die Brüder ruhten noch, als der Mann Gottes schon aufstand und in der frühen Morgenstunde sein Gebet begann. Er stand am Fenster und betete zum allmächtigen Gott. Während er so in der frühen Stunde hinausblickte, sah er, wie das erste Licht des Tages sich von oben her ergoss. Es wurde ihm in diesem einzigen Sonnenstrahl die ganze Welt vor Augen geführt. Indem er das Licht des anbrechenden Tages erschaute, war ein inneres Licht in seiner Seele, das seinen Geist entrückte in das Weltall hinein. In diesem Bericht finden wir die gesamte Struktur der christlichen Meditation verdichtet. Abgeschiedenheit, Stille, Einsamkeit, Besinnung auf das Wesentliche, Erschauen des Absoluten im Irdischen, sich hineinsenken in das Geheimnis. In diesen Eigenschaften erkannte auch die deutsche Mystik des Mittelalters ihr Ideal. Den innigen, gesammelten Menschen, in dessen Seele sich die Welt zu ihrer ursprünglichen Einheit findet. Die Mitte der betrachtenden Existenz ist somit die Demut, oder einfacher, die Schlichtheit des Daseinsvollzugs. Im Evangelium finden wir ein ergreifendes Vorbild des betenden Menschen, den heiligen Josef. Es wird dort über drei Träume dieses einsamen Mannes berichtet. Zuerst, im Traume erschien ihm ein Engel, während er all dies erwog, und sprach zu ihm: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie im Schoße trägt, stammt von dem Heiligen Geiste. Abermals, im Traume erschien Josef ein Engel des Herrn und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Schließlich, als Herodes gestorben war, erschien Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traume und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Die historische Relevanz dieser Texte soll hier nicht weiter untersucht werden. Das theologische Selbstverständnis des Urchristentums in Bezug auf die betende Existenz hat sich in diesen Aussagen eine erste Auslegung geschaffen. In stillem Nachdenken, da die Existenz bis zu den äußersten Gemarkungen der Welt vorstößt, im Traum, kann das ewige Schicksal des Menschen, der Engel, wahrnehmbar werden. In der Meditation des heiligen Josef ereignete sich ein unverwechselbarer Auftrag. Während seines stillen Nachdenkens in der Nacht ist Josef in das Schicksal Mariens eingedrungen, von Zweifeln geplagt, unsicher und verwirrt. Hat dieser nüchterne und verschwiegene Mann das Geheimnis der Menschwerdung erahnt. Er hat dann den Auftrag, den die Weisung des Engels enthielt, auf sich genommen. Seine Zukunft war Entsagung und Selbstbescheidung. Durch nichts empört, schwermutlos und im heiteren Vertrauen wurde er für uns zum Urbild meditativer Existenz. Unsäglich einsam war er mit seiner Frau, die er liebte. Er hat seine Existenz dem Unsichtbaren und Unglaubwürdigen anvertraut und lange, ein Leben lang, in diesem Dunkel ausgeharrt. der Zärtlichkeit seiner Demut wurde Christus für ihn vielleicht mehr der eigene Sohn, als wenn er ihn selber gezeugt hätte. Josef war der große Heimatlose unserer Erde. Seine Hände waren leer. Gott hat seine irdische Liebe zu Tod getroffen. Er schwieg. Am Ende blieb für ihn nur, die Welt zu verlassen, seine irdische Verzweiflung mitzunehmen in das Unerforschliche, Liebe zu sein, die nichts mehr begehrt. Er hat Maria in mich geliebt. Niemand kann ja uns ein geliebtes Wesen aus dem Herzen reißen. Mitten im Schweigen traf ihn eine Stimme, die er wahrscheinlich nie voll verstand. Diesem Unverstandenen hat er ein Leben lang gehorcht. Bevor sich das Lebensgeheimnis seines Sohnes, dem er den Namen geben, den er aber nicht als seinen eigenen betrachten durfte, am Kreuz vollendete, hat er das gleiche Schicksal innerlich auf sich genommen. In seinem Innern war er ein verwirrter und verleugneter Mensch. Auf dieses Wagnis der restlosen Preisgabe des eigenen Selbst lässt sich die christliche Meditation ein. Nach diesem flüchtigen Entwurf der Grundeigenschaften meditativer Existenz möchten wir geradewegs zu dem vorstoßen, was das Wesen christlicher Betrachtung ausmacht. Meditation ist eine Rückkehr zum Geheimnis des Menschen. Dieses Geheimnis heißt Christus. In ihm wurde das Unbegreifliche greifbar und das restlos Entrückte berührbar. Eine irdisch gebrechliche Existenz trug das ganze Geheimnis der Welt und Gottes in sich. In seiner göttlichen Komödie beschreibt Dante eine schicksalhafte Wanderung durch alle Bereiche der Welt. In Begegnungen und Gesprächen enthüllt sich Stück um Stück die Weltordnung vor ihm. Der Dichter steigt immer höher bis zur Spitze der Welt, da wird ihm die erfüllende Vision gewährt. Er erschaut das Antlitz Christi im Kreis der Dreifaltigkeit. Drinnen im Kreise zeigte sich das Bild unseres Angesichts. Dies ist das Letzte, das sich über Gott und der Welt aussagen lässt. Das Menschengesicht ist für die Ewigkeit das Antlitz Christi geworden. Der Auferstandene ist der geheime Sinn, das unwiederholbare Ziel unserer Welt und der Punkt Omega aller Kräfte des Alls. Mit ihm ist das Ja verwirklicht worden. Alle Verheißungen Gottes haben in ihm ihr Ja gefunden. Durch ihn ist das Amen da. Christliche Meditation bedeutet demnach Versenkung in das absolute Sein Gottes, das sich hineinverborgen hat in die Kleinheit menschlichen Daseins, in die Entrechtung und Traurigkeit, in die Gottverlassenheit sogar. Das Maß und der Maßstab des Christseins ist Christus selbst, genauer seine konkret verwirklichte Haltung den Dingen, Ereignissen und Menschen gegenüber, seine Gesinnung. In diesem Sinn ist Christsein Nachfolge und die christliche Existenz, wie ein Theologe es kürzlich formulierte, der Ernstfall menschlichen Daseins. Der Mensch als Christ wagt, die Gesinnung Christi dann zu seiner gelebten Haltung zu machen. Im Vertrauen auf Gott begibt er sich dort hinein, wohin kein Mensch von sich aus gehen würde, in die Grenzsituation. Er versucht, die Wesensausrichtung des Lebens Christi nachzuvollziehen, mit jenem Christus eins zu werden, der ohne Sünde war und dennoch sich neben uns gesetzt hat, ausgehöhlt, hungrig, dem Tode geweiht, der die ganze Not des Menschseins auf sich genommen hat und so der Gott aller Einsamen und Verlassenen geworden ist. Die Frage nach dem Wesen des betrachtenden Gebets reduziert sich im christlichen Existenzverständnis auf die Formel: Wie wird der Mensch der Gesinnung Christi inne? Die Lebenshaltung Christi, seine Gesinnung, wurde in jenem Ereignis radikal auf die Probe gestellt, das wir Versuchung Christi in der Wüste nennen. Es war ein existenzieller Drang, der Christus nach einem Wort von Markus in die Ödnis trieb. Eine Auseinandersetzung kosmischen Ausmaßes geschah in dieser Einsamkeit, worin das Wesen der geistigen Welt, ja der Welt überhaupt, in Erscheinung trat. In freier Gelassenheit ließ Christus den Versucher an sich herantreten und offenbarte dabei das Innerste seiner gottmenschlichen Existenz. Er ging in das Kahle, Steinige, Sandige und Unfruchtbare des Menschseins. Wilde Tiere umlauerten ihn. In die Wüste gehen bedeutet, sich dem Unheimlichen aussetzen, das Gefährliche erleben, sich in die Heimat der Dämonen begeben, das Böse in seinem eigenen Reich angreifen. Christus verließ, vom Drang des Geistes getrieben, die Geborgenheit seiner Familie. Vorher sehen wir ihn noch bei einer fröhlichen Hochzeitsgesellschaft. Plötzlich wird er durch eine innere Stimme oder durch eine existenzielle Not all dem entrissen. Er flieht das Gedränge der Menschen, löst sich von jeder Menschenbindung. 40 Tage und 40 Nächte fastet er. Er geht bis zum Rande des menschlich Aushaltbaren. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, dass er vom Teufel versucht werde. Er fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Zuletzt hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sprach: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber gab zur Antwort: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich hinab. Es steht ja geschrieben, er entbietet für dich deine Engel, und sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß an keinen Stein stoße. Jesus entgegnete ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst. Da sprach Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Es kamen Engel und dienten ihm. Die Frage, ob der Bericht des Evangeliums über die Versuchung Christi in der Wüste als Darstellung eines historischen Ereignisses oder eher als Deutung der Gesinnung Christi durch die Urgemeinde vielleicht beides, Ereignis und Deutung zugleich, betrachtet werden soll, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Aber selbst in der Hypothese einer rein theologischen Deutung der Existenz Christi steht fest. Von seinen Freunden wurde Christus als derjenige erfahren, der unser Menschsein aus einer äußersten Not gerettet hat. Das genügt für unsere Meditationen, in denen wir versuchen, in betender Versenkung in die Wesenshaltung des Gottmenschen einzudringen. In den folgenden Überlegungen wird es sich deshalb weder um Ermahnungen noch um Anweisungen handeln, sondern um existenzielle Einübungen in die Gesinnung Christi. In der Versuchungsgeschichte, diesem Bericht höchster Sparsamkeit, wurden uns die Horizonte ganzheitlich gelebten menschlichen Seins eröffnet. Das Wesen menschlicher Eigentlichkeit hat sich aufgetan. An dem sich hier offenbarenden Schicksal des Gottmenschen darf der betende Mensch nicht vorbeihasten. Der Vordergrund und die Oberfläche der Dinge sollen vergleiten. Am Ende wird nur eines bleiben: das Ergriffensein von jenem, der restlos Mensch sein konnte, weil er Gott selber war. Ungeahnte Tiefen des Geheimnisses tun sich auf.